Jetzt wollte ich, zuerst sage ich euch den Titel zur Predigt, damit ihr schon mal einen, so ein bisschen Rätsel raten könnt, was auf euch zukommt. Der Titel ist: Gott ist nicht, in Klammern nur, mein Gott. Jetzt wird's spannend. Gott ist nicht, in Klammern nur, mein Gott. So, was meine ich damit? Ich fange woanders an. Ihr kennt wahrscheinlich alle viele Leute. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute man so im Schnitt kennt. Würde mich mal interessieren. Was denkt ihr so? Schätzungsweise. Also zumindest, ich würde sagen, dass man so den Vornamen kennt. Ich würde jetzt mal schätzen, so zwischen, was, 80? 200? Oder ist, also ich würde sagen, okay, ich hätte jetzt irgendwie, ja genau, 500 hätte ich jetzt vielleicht gedacht, aber so vom Gesicht her kennt man bestimmt mehrere tausend, ne? Also so, dass man auch vielleicht irgendwas mit denen verbindet. Und ich finde es interessant, manchmal geht einem das ja so, dass man eine Person denkt zu kennen und dann erlebt man was mit der oder erfährt was über die und man ist total schockiert. Kennt ihr das? Also man denkt, ey, das hätte ich nie von der Person gedacht. Und mir ging es auch letztens so, ich habe eine Freundin, die kenne ich so, ja, ganz gut. Ich würde sagen, wir treffen die Familie vielleicht so 3-4 Mal im Jahr und wir kennen sie schon ganz gut. Also wir unterhalten uns ja dann auch immer länger und haben auch schon mal bei denen übernachtet und so weiter. Und irgendwie kamen wir dann ins Gespräch und es ging um so ein politisches Thema und ich habe so mit der geredet und war so der Meinung, sie ist eigentlich total auf meiner Seite, ne? Und habe gesagt, ja, du siehst es ja auch so, ne? Und das ist doch extrem, ich glaube, es ging um Feminismus oder so. Jedenfalls hat sie dann irgendwann total mich unterbrochen und hat gesagt, stopp, du schätzt mich total falsch ein. Ich denke da ganz anders drüber. Und es war total interessant, weil das erste Mal mir das so ging, dass jemand mir das selber so gesagt hat, so, du schätzt mich total falsch ein. War aber trotzdem ein gutes Gespräch dann. Und darum soll es heute gehen, dass wir manchmal Dinge falsch einschätzen und manchmal ein falsches Bild haben. Ich stelle euch mal eine Aufgabe. Stellt euch mal vor, ich würde euch jetzt Zettel austeilen und würde sagen, ihr sollt mal Gott malen. Wie würdet ihr reagieren? Das machst du nicht, okay? Also wer würde... Ihr müsst euch nicht melden, aber ihr könnt ja mal innerlich überlegen. Es gibt bestimmt einige, die sagen würden, mache ich nicht. Will ich nicht machen, weil es gibt ja ein Gesetz in der Bibel, da kommen wir gleich dazu. Aber vielleicht habt ihr ja doch irgendein Bild im Kopf, wo ihr denkt, naja, so vielleicht ein bisschen abstrahiert oder so, aber so würde ich Gott vielleicht irgendwie darstellen. Nee? Könnt ihr mal einfach überlegen. Ich finde es interessant, weil es gibt dieses Gebot und trotzdem glaube ich, dass wir doch alle ein Bild von Gott haben. Also ich glaube, es gibt keinen, der sich unter Gott nichts vorstellt. Und es gibt auch so Untersuchungen, die finde ich ganz spannend, in Kindergärten oder in Schulen, da lässt man die Kinder Gott malen, um rauszufinden, was haben die so für eine Vorstellung von Gott? Also wie stellen die sich Gott vor? Und da kommen ganz interessante Sachen dabei raus. Also so religionspädagogisch ist es total wertvoll, wenn man dann rauskriegt, aha, was haben die eigentlich für ein Gottesbild? Wie sind die geprägt? Und manchmal kommen auch für uns, würde ich sagen, als Erwachsene ganz spannende Sachen dabei raus. Auch Gottesbilder, die uns weiterbringen können. Und ein Buch in der Bibel, was ganz krass mit einem Gottesbild arbeitet, was dann zerbrochen wird, ist das Buch Hiob. Ich habe schon öfter mal aus Hiob gepredigt. Aber ich fasse trotzdem noch mal ganz kurz zusammen, was in Hiob passiert. Vielleicht ist es nicht mehr ganz so präsent jedem von euch. Das Buch Hiob ist so ungefähr genau in der Mitte der Bibel, könnte man sagen. Ich würde mal sagen, so neben den Psalmen, so das mittigste, eins der mittigsten Bücher. Und da geht es darum, da ist ein Mann namens Hiob im Lande Uz und der ist super. Der ist wirklich super. Der macht alles richtig, der sündigt also zumindest, ob er es nicht sündigt, wissen wir nicht, aber er opfert, er hält alle Gebote, er ist ein rechtschaffender Mann vor den Augen Gottes. Und dann ist es so, dass Gott sich im Himmel mit seinem himmlischen Hofstaat trifft und dann reden die und er sagt, guck mal, der Hiob, der ist doch echt super. Und dann kommt der Satan Und der Satan sagt, nein, Hiob, du, der ist nur so super, weil es ihm so gut geht. Der ist so reich, der hat so viele Kamele und Kinder und was nicht alles. Da muss er ja gläubig sein. Ja, also wenn es mir so gut gehen würde, würde ich dich auch anbeten, Gott. Aber lass mich ihm seine Sachen wegnehmen, die er hat, dann wird er ganz anders denken. Und dann lässt Gott sich darauf ein und die machen dann quasi, das wie so ein Gedankenexperiment, könnte man sagen. Und Hiob wird dann tatsächlich alles weggenommen. Hiob wird alles weggenommen, seine Kinder, seine Tiere, seine Frau bleibt am Leben, aber die sagt am Ende zu ihm, verfluch Gott und stirb. Also ist auch nicht viel besser als Unterstützung. Und er ist dann am Ende, da hat er auch noch drei Freunde, die kommen und die werfen ihm eigentlich letztendlich nur vor, dass er irgendwas falsch gemacht haben muss. Deshalb geht es ihm so schlecht. Und am Ende von diesem Buch Hiob, das finde ich so spannend, da passiert was ganz Spannendes. Da ist nämlich Hiob dann emotional komplett am Ende, was man ja auch verstehen kann. Und er sagt, ich kann nicht mehr und fängt an, Gott anzuklagen. Und er sagt, Gott, ich habe nichts falsch gemacht, warum bin ich in dieser Situation? Und dann irgendwann antwortet Gott ihm und fordert ihn heraus und sagt, wer bist du eigentlich mit mir zu rechten oder mit mir zu streiten? Ich habe die Welt gemacht, ich weiß alles, ja, ich habe alles im Blick und du siehst nur so einen ganz kleinen Bruchteil. Und dann erkennt Hiob, komischerweise, also eigentlich, mich würde das stören, so eine Antwort vielleicht im ersten Moment, aber Hiob wird dann ganz ruhig und untergibt sich Gott sozusagen und sagt, du hast recht. Und daraus will ich euch jetzt vorlesen, das sind die letzten Verse, somit die letzten Verse aus dem Hiob-Buch. Hiob Kapitel 42. Hiobs letzte Antwort an den Herrn. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche. Und das finde ich spannend, weil er jetzt, nachdem er eigentlich durch die tiefste Tiefe seines Lebens gegangen ist, jetzt sagt er, jetzt habe ich dich erkannt, Gott. Mein ganzes Leben lebe ich schon mit dir und für dich und tue alle Dinge, die du mir geheißen hast. Und Gott bestätigt ihm sogar, du hast nichts falsch gemacht. Und trotzdem sagt er, jetzt hat mein Auge dich gesehen, jetzt am Ende von diesem ganzen Drama und diesem ganzen Tief. Jetzt erkenne ich dich erst so, wie du bist. Vorher habe ich dich, damit sagt er ja gleichzeitig, vorher habe ich dich nie richtig erkannt. Und das zeigt mir, dass unser Gottesbild manchmal nicht unbedingt das Richtige ist, nur weil wir glauben, es wäre das Richtige und auch nicht, weil wir ein gutes christliches Leben leben. Also nur weil wir Gottes Gebote befolgen und in die Gemeinde gehen oder viel uns mit, keine Ahnung, anderen Christen umgeben, nur christliche Musik hören, heißt es noch nicht, dass wir Gott so erkennen, wie er wirklich ist. Und ich glaube sogar, dass sich immer mal wieder in unserem Leben Stücke von Gott uns offenbaren, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Und trotzdem gibt es dieses Verbot in den 10 Geboten. Wer von euch weiß, welches Verbot es ist? Du sollst dir kein Bildnis machen. Das zweite, sehr gut. Aha, sehr gut. Ihr seid fit. Das zweite Gebot ist, du sollst dir kein Bildnis machen. Und warum gibt es dieses Verbot? Habe ich mich schon oft gefragt. Also ich glaube, gerade wir protestantischen Christen, wir sind ja da extrem geprägt. Die Protestanten haben ja alles rausgeschmissen aus den Kirchen, was irgendwie Bilder waren. Die Katholiken, die hatten ja ganz gerne auch so Heiligenfiguren, aber auch Jesus dargestellt. Und das ist immer ein bisschen, also das, da tun wir uns ein bisschen schwer. Aber warum gibt es dieses Verbot? Was denkt ihr, was steckt dahinter? Genau, danke. Genau darum geht es, würde ich behaupten, oder genau darum geht es, dass man, wenn man Gott in ein Bildnis gießt, so wie es damals üblich war, wenn man sich Statuen schnitzt oder so wie das goldene Kalb gießt, dann hat man eine Vorstellung davon, so und so sieht Gott aus. Und das ist natürlich, das würde heute keiner mehr machen. Kein Christ stellt sich oder wenige Christen, ich will es nicht ganz ausschließen, aber wenige Christen stellen sich zu Hause vielleicht ein Bild hin und sagen, das ist jetzt mein Gott. Aber trotzdem würde ich behaupten, dass wir heute noch dazu, selbst wenn wir kein Bild von Gott malen, ja, selbst wenn ihr hier sagen würdet, ich lehne das ab, ich male kein Bild, auch wenn du mir den Zettel und den Stift in die Hand drückst, dann habt ihr trotzdem ein Bild in eurem Kopf und ich glaube, trotzdem haben wir diese Tendenz, Gott festzulegen und zu sagen, so und so ist er. So und so muss er sein, weil so und so habe ich ihn erlebt oder so und so wurde es mir beigebracht. Und damit machen wir uns selber zum Maßstab dafür, was Gott sein darf und was er nicht sein darf. Und ich glaube, das steckt hinter diesem Verbot, Gott in ein Bild zu gießen. Weil ein Bild hat immer einen Erschaffer, einen menschlichen Erschaffer. Und wenn ein menschlicher Erschaffer sich anmaßt, Gott in ein Bild zu gießen, dann legt er Gott damit fest. Und es ist auch logisch, dass wir das tun, also dass wir diese Tendenz haben, weil wir selber, da habe ich ja schon öfter drüber geredet, wir sind ja der Mittelpunkt unserer Welt. Also kein Mensch kann davon weg, dass wir alles durch unsere eigenen Augen sehen und alles durch unsere Ohren hören und alles durch unser Gehirn wahrnehmen, was wir erleben. Also werden wir immer der Mittelpunkt unserer Welt bleiben in einem gewissen, zu einem gewissen Grad. Und deshalb ist auch klar, dass wir ein Stück weit immer einen Maßstab dafür haben, wie wir Gott erleben. Also wenn ich Gott so und so erlebt habe oder so und so geprägt wurde, dann ist es klar, dass ich dieses Bild in meinem Kopf habe. Problematisch wird es nur dann, wenn ich anderen nicht erlaube, auch einen anderen Maßstab als ich zu haben. Und das ist wieder, da sind wir wieder beim Bild. Also wenn ich ein Bild habe und dann hat jemand anderes ein anderes Bild, stellen wir uns mal vor, ihr hättet hier Bilder gemalt und dann sitzt neben euch einer, der malt ein anderes Bild und dann fängt ein Streit an. Was hast du denn da gemalt? So ist doch Gott gar nicht. Ja, der Gott, der hat doch keine weißen Haare, der hat doch dunkle Haare, keine Ahnung oder wie auch immer. Und dann hätte ein Streit sich entwickelt und ihr hättet gemerkt, aha, wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was Gott ist. Und meistens trauen wir uns als Christen nicht, Gott in Frage zu stellen, damit auch nicht Gott, unser eigenes Bild von Gott in Frage zu stellen, sondern wir stellen dann den anderen in Frage. Ja, wir würden dann nicht sagen, aha, das ist ja interessant, du hast Gott anders gemalt als ich. Also im Idealfall schon, aber ich glaube, tendenziell würden wir eher sagen, ah, du bist falsch, ja, du hast ein falsches Gottesbild. Wäre jetzt vielleicht hier nicht so eskaliert, weil wir alle gesittete Menschen sind, nehme ich zumindest mal an, aber die Gefahr wäre schon, dass wir uns irgendwie angegriffen fühlen. Und ich glaube, deshalb neigen wir dazu, Gott auf unser Niveau herabzusetzen. Ja, ich glaube, das ist die Gefahr beim Bildnismachen, dass wir Gott kleiner machen als uns, weil wir wollen ihn ja begreifen. Gott muss ja irgendwie reinpassen in unsere Vorstellung und deshalb setzen wir Gott herab, dass er kleiner wird als wir, ohne es zu bemerken. Also ich glaube, das ist die Tendenz oder die Gefahr. Und dann gibt es ein zweites Gebot, beziehungsweise das erste Gebot. Wer weiß, welches das erste Gebot ist in der Bibel? Ja, das ist der Prolog. Also würde ich sagen, das ist ja noch kein Gebot, aber was ist das? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das ist für uns eigentlich relativ logisch, weil wir glauben ja nur an einen einzigen Gott. Aber auch wir haben vielleicht Dinge neben Gott, die uns dann wichtig werden. Jetzt muss ich einmal ganz kurz mich sortieren. Ach so, genau, aber jetzt ist es vielleicht so, ihr sagt, naja, Jesus ist ja mein Gott und Jesus ist ja Mensch geworden und er begegnet mir auf Augenhöhe. Und Jesus sagt sogar zu den Jüngern, ich nenne euch meine Freunde. Also wir sagen ja, Jesus ist mein Freund. Ist ja legitim. Es heißt, es gibt ja auch eins meiner Lieblingslieder, welch ein Freund ist unser Jesus. Also es ist ja nichts falsch daran zu sagen, Jesus ist mein Freund. Und ich glaube, und da bin ich wieder bei dem Beispiel vom Anfang, die Gefahr ist, wenn jemand mein Freund ist, dass ich ihn für mich vereinnahme. Weil ich sage, er ist ja mein Freund. Und ich kenne ihn ja, ich weiß ja, wie er tickt. Und weil ich weiß, wie er tickt, weiß ich, was er für eine Meinung zu bestimmten Themen hat. Und da wird es für mich gefährlich, und so komme ich auch auf dieses Thema, das erlebe ich gerade ganz häufig, wenn es um solche Themen geht wie den Israel-Konflikt, aber auch andere weltpolitische Themen, dann gibt es ganz viele Christinnen und Christen, die schnell dabei sind, auf sozialen Medien oder auch im Umgang mit anderen Christen zu sagen, ich weiß, was Gottes Position in diesem Ganzen ist. Ich weiß, dass Gott dieses und jenes verurteilt. Ich weiß, dass wir gerade in diesem Punkt in der Endzeit sind, ja, in Gottes Heilsplan. Das und das muss jetzt passieren, weil wir sind ja hier und hier und in Hesekiel so und so viel steht ja Folgendes. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, wir sind da. Und das Interessante ist, diese Aussagen, die haben eine starke Strahlkraft. Diese Videos, die werden 1000-fach angeklickt, 10.000-fach. Ja, Christinnen und Christen schauen sich das an und sagen, klar, der hat recht. Und oftmals zögern diese Leute nicht mal, zu sagen, Gott hat mir gesagt, es ist so und so. Ja, weil ich habe eine bessere Verbindung zu Gott. Das ist auch so ein Phänomen unter uns Christen, dass wir gut darin sind, anderen vorzutäuschen oder vielleicht uns selber sogar vorzutäuschen. Unsere Verbindung zu Gott wäre besser als die von jemand anderem. Und deshalb haben wir natürlich einen besseren Einblick, weil er ist ja unser Freund, ja, ist ja mein Freund. Deshalb weiß ich ja, wie er tickt. Und ich möchte euch da, ich sage das jetzt so aggressiv, ja, ich will niemandem von euch was vorwerfen, ich habe auch niemanden jetzt vor Augen, sondern ich sage das deshalb so aggressiv, weil ich euch dafür sensibilisieren will, wie problematisch es eigentlich ist. Jesus sagt zu seinen Jüngern, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, und jetzt kommt's, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn all das, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen erst euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Komplizierte Stelle. Ja, also es steht da die Aussage, ihr seid meine Freunde, ich nenne euch meine Freunde, aber ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Was ist das für eine Freundschaft? Das hört sich fast so ein bisschen an wie im Kindergarten. Kennt ihr das noch, wenn die Kinder sich streiten und er sagt, dann bist du nicht mehr mein Freund, wenn du nicht das machst, was ich dir sage? Aber bei Jesus geht es um was ganz anderes. Es geht darum, es ist keine Freundschaft auf Augenhöhe, das muss uns klar sein. Ja, es heißt zwar, wir können, Mose hat Gott, hat mit Gott geredet, wie man mit einem Freund redet, und trotzdem muss uns klar sein, dass wir Gott niemals begreifen werden. Mit Gott ist es so, wie mit dieser Freundin von mir, dass immer wenn wir denken, wir hätten ihn verstanden, wir denken, wir könnten ihn vereinnahmen für das, was wir meinen, wir feststellen müssen, er ist noch viel größer. Er ist immer viel größer als alles, was wir uns vorgestellt haben, und er wird niemals ein Freund sein, mit dem wir uns auf Augenhöhe unterhalten können, weil er immer schlauer, gebildeter und wissender sein wird als wir. Und ich finde es spannend, dass hier dann auch noch am Ende steht, das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Weil Jesus schon weiß, diese Freundschaft mit ihm, die führt zum Potenzial, dass wir untereinander keine Freunde mehr bleiben. Also die wird zum Potenzial. Weil wir, wenn wir Jesu Freunde sind, dann fangen wir an, wie gesagt, wie vorhin beschrieben, dann fangen wir an, untereinander zu konkurrieren, so wie die Jünger konkurrieren. Ja, die streiten sich, wer von uns ist der Größte? Und dann sagt Jesus, guck mal dieses Kind an, das ist größer als ihr. Weil diese Konkurrenz keinen Sinn macht, weil wir alle Jesus nicht in unsere Nussschalen pressen können. Ja, er ist mein Freund, nein, er ist mein Freund. Gibt es auch so eine Streiterei im Kindergarten. Ne? Nein, mein Freund ist ja noch mehr als deiner. Aber er ist mein Freund, heißt bei Jesus nicht, dass ich über ihn verfügen kann. Er bleibt für mich immer unverfügbar und ich muss ihm hinterherlaufen und er wird mir nicht hinterherlaufen. Er sagt, ich habe euch erwählt und nicht ihr habt mich erwählt. Selbst wenn ihr euch das vielleicht manchmal einbildet. Selbst wenn ihr vielleicht manchmal denkt, ihr würdet mich verstehen, dann müsst ihr doch erkennen, ich habe euch erwählt. Matthäus 7, Vers 22, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen. Sondern diejenigen, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, wir haben doch in deinem Namen geweissagt, wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Und dann werde ich bekennen, ich habe euch nie gekannt. Also ist eine brutale Stelle, ich habe immer Angst vor dieser Stelle gehabt. Ja, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Aber was zeigt uns diese Bibelstelle? Es geht nicht darum, was wir über Gott denken, sondern es geht darum, dass wir das tun, was Gott von uns möchte. Es werden viele sagen, Gott möchte dies, Gott möchte das, Gott hat diesen Blick auf die Welt und Gott findet diese Sünde und jenes keine Sünde. Es wird immer meinungsstarke Christen geben, die Gott für sich vereinnahmen. Und was Jesus hier sagt, ist, diese Leute sind aber nicht automatisch alle meine Jünger. Nur weil sie meinen Namen in den Mund nehmen, und da sind wir jetzt beim dritten Gebot, nur weil sie meinen Namen in den Mund nehmen, heißt es noch nicht, dass sie auch meine Nachfolger sind. Nur weil sie sagen, Gott hat gesagt, heißt es noch nicht, dass ich das wirklich gesagt habe. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Noch eine Stelle, Johannes, heute lese ich viel aus der Bibel. Johannes 21, Vers 21. Da sitzen sie beim Abendmahl, ja, gerade eben hat Jesus gesagt, einer wird mich verraten. Und dann steht da, als Petrus diesen sah, also den Jünger, den Jesus liebte, das ist ja so ein bisschen mysteriös, wer das ist, dann sagt er zu Jesus, Herr, was ist denn mit dem da? Und dann sagt Jesus zu ihm, ganz spannende Stelle, sagt Jesus zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Wieder so eine Stelle, wo Jesus ganz direkt einem seiner besten Freunde, ja, könnte man vielleicht sagen, fange ich auch schon wieder an zu bewerten, aber ich würde sagen, Petrus war einer seiner engsten Vertrauten und zu ihm sagt er, was geht es dich an, was ich mit dem mache? Ja? Und er merkt, Petrus ist schon wieder in der Versuchung, das, was Jesus tut, in seine eigenen Nussschale, in sein eigenes Hirn reinzupressen und zu versuchen, Jesus zu vereinnahmen. Ja, er würde ganz schnell dann sagen, naja, das ist ja unfair, ja, dass der länger leben darf als ich oder dass der bleiben darf, bis du wiederkommst. Und Jesus sagt ganz bewusst, was geht es dich an? Wir wissen heute, der hat auch nicht länger gelebt. Ja? Also es hat sich dann anscheinend das Gerücht rumgesprochen, der würde jetzt ewig leben, der Johannes. Aber das ist natürlich Quatsch, ja? Deshalb schreibt es im Johannesevangelium extra. Er hat es nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, er hat nicht gesagt, er wird bleiben, bis Jesus wiederkommt, sondern er hat nur gesagt, was geht es dich an? Würden wir uns das sagen lassen von Jesus, was geht es dich an? Das wäre vielleicht mal ein guter Kommentar unter solche Aussagen, ja? Warum die Hamas der Antichrist ist oder so, ja? Ihr werdet viele solche Videos mit solchen Titeln finden, vielleicht sogar in den Zeitungen, Bildzeitungen oder was weiß ich, wo Leute ganz genau wissen, ja, das passiert hier gerade. Und was würde passieren, wenn wir da drunter schreiben, wenn es so wäre, was geht es dich an? Finde ich spannend. Und das führt mich zu diesem kleinen, aber feinen Unterschied. Es gibt einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen Gott nachfolgen und alles richtig machen wollen oder dann die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Also Gott nachfolgen wollen ist richtig. Alles so tun zu wollen, wie Gott es möchte, ist richtig. Aber die Dinge in die eigenen Hände dann zu nehmen und zu sagen, Gott möchte dies und Gott möchte das und das auf andere Menschen zu übertragen, ist falsch. Da wird es gefährlich. Und ich glaube, dass diese Kurve zu kriegen, ist eine riesige Herausforderung für uns immer wieder. Das Volk Israel, ja, die waren nicht immer auf dem schlechten Weg in der Wüste. Und auch bevor Mose auf den Berg Sinai gestiegen ist, um die 10 Gebote zu empfangen, waren die nicht unbedingt auf einem schlechten Weg. Aber dann war Mose plötzlich weg, ja, und sie wollten Gott nachfolgen und sie hatten das Bedürfnis, Gott irgendwie zu begreifen. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich diesen goldenen Stier gegossen. Nicht aus bösem Willen, ja, wir lesen das manchmal so, ach, diese blöden Israeliten, die sind immer so ein bisschen wie so Kinder, die haben immer einen Fehler gemacht und dann ist doch klar, dass Gott die bestrafen muss. Aber was würden wir denn machen, Gießen wir nicht oft genug auch goldene Stiere in unseren Köpfen? Wenn Gott vielleicht zu lange auf unsere Fragen nicht antwortet, machen wir uns dann nicht eigene Bilder? Schaffen wir uns nicht eigene Überzeugungen? Vielleicht, oder dann kommen so Sätze wie, das ist Sünde. Ja? Ich weiß ganz genau, dieses oder jenes ist Sünde und das muss abgeschafft werden aus der Gemeinde oder aus der Welt oder was weiß ich. Und da gibt es genug Videos, wo Leute ganz klar sagen, dieses Verständnis von der Bibel ist Sünde. Ja, oder das, was der predigt, ist falsch und dieser Prediger ist der Antichrist oder dieser Prediger ist vom Teufel beauftragt. Ja, was bringt dich dazu? Vielleicht hast du, oder ganz sicher haben diese Leute sogar Bibelstellen, die sie dann anführen. Und ganz interessant ist, die Pharisäer hatten auch immer Bibelstellen, die sie angeführt haben. Ja, und trotzdem sagt Jesus zu ihnen, ihr Schlangenbrut. Das wäre auch mal interessant, das zu schreiben, ja, du Schlangenbrut. Zum Glück bin ich nicht Jesus und darf sowas nicht. Ja, du Schlangenbrut, oder er nennt sie ja sogar, du, ihr Kinder des Satans. Und einer von diesen Pharisäern war Paulus. Und ich musste gestern an diese Stelle denken, wo Paulus steht bei der Steinigung des Stephanus. Das finde ich ganz spannend. Es geht ja eigentlich um Stephanus in der Geschichte, aber es wird so nebenbei erwähnt, dass da einer steht, der Saulus heißt, damals noch. Ne? Und Saulus steht da auch und er ist bei dieser Steinigung anwesend. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Geschichte, wo Jesus den Pharisäern gegenübersteht. Und sie sagen zu ihm, wir müssen diese Frau steinigen. Und dann sagt er zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und für mich ist die Frage heute Morgen, die ich euch so stellen will, wo steht ihr? Steht ihr vielleicht auch manchmal da und habt so Steine in der Hand? Weil ihr ganz genau wisst, was Gott möchte und was verurteilt werden muss, was gesteinigt werden muss, was getötet werden muss. Presst ihr Gott manchmal auch in eure Schale? Stellt euch mal vor, wir würden die ganze Zeit, die wir damit verbringen, darüber zu streiten, wer jetzt Recht hat von uns, wer gesündigt hat und warum seine Absichten auf keinen Fall stimmen. Stellt euch mal vor, wir würden diese ganze Zeit stattdessen damit verbringen, gemeinsam nach Gottes Willen zu fragen. Für Gottes Willen in dieser Welt zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, steht da im Vater unser. Dein Wille geschehe. Da steht nicht, zeig den anderen endlich, dass dein Reich so ist, wie ich es mir denke. Ja, lass sie endlich erkennen, dass ich deinen Willen tue und sie nicht. Stellt euch vor, dass wir es schaffen, dass als viele Individuen in dieser Gemeinde dass Gottes Wille über unserem eigenen steht. Dass Gottes Blick über unserem eigenen steht. Stellt euch vor, dass wir statt in die Schuld und die Fehler, die wir bei den anderen sehen, zu investieren, wir in uns selber investieren und wir das Wohl der Menschen in dieser Stadt suchen und das Beste für diese Stadt. Stellt euch mal vor, die Freiheit und die Vergebung und die Liebe und die Hoffnung würden bei uns aus jeder Pore strahlen, weil wir wissen, dass Gott uns vergeben hat und dass er den anderen auch vergeben kann, weil er eh größer ist als ich. Dass es nicht davon abhängt, ob wir am Ende recht hatten, ob wir die richtigen Posts geteilt und geliked haben oder ob wir die richtigen Sünde bei unseren Geschwistern verurteilt haben oder ob wir die anderen mit Argumenten von unserer Sichtweise überzeugt haben, sondern es gibt einen Richter im Himmel, der den Durchblick hat. Und das ist mein Evangelium für heute für euch. Es gibt einen Richter im Himmel, der den Durchblick hat. Der den Durchblick hat bei all diesem Chaos, das in dieser Welt herrscht. Und der immer noch weiß, was richtig und was falsch ist. Und der unsere Meinung dafür nicht braucht. Und er wird eines Tages richten und wir werden nicht auf dem Richterstuhl sitzen. Was ist das für eine gute Botschaft? Wir werden nicht auf dem Richterstuhl sitzen, sondern wir werden mit allen anderen zusammen auf der Anklagebank sitzen. Und wir werden nur freigesprochen, weil der Einzige, der ohne Schuld war, für uns gestorben ist. Und nicht, weil wir irgendwann recht hatten. Und weil er uns erwählt hat, nicht weil wir ihn erwählt haben. Und Gott hat immer noch die Kontrolle, auch wenn es manchmal nicht so aussieht, auch wenn die Nachrichten und die Wissenschaft und viele ängstliche Menschen um uns herum es ganz anders aussehen lassen, hat Gott immer noch die Kontrolle. Gott hat immer noch alles unter Kontrolle, weil er aus dem Chaos diese Welt geschaffen hat. Weil er das Licht von der Dunkelheit getrennt und das Meer vom Land hat, deshalb dürfen wir die Kontrolle abgeben. Psalm 46, Vers 11 will ich euch zum Schluss mitgeben. Seid stille. Seid stille ist eine krasse Aufforderung. Ja? Seid endlich still. Haltet mal den Mund und erkennt, dass ich Gott bin. Dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern. Ich will mich erheben auf Erden. Lasst uns stiller werden. Lasst uns mehr vertrauen und mehr beten und mehr zuhören und vor allem mehr lieben. Amen.